Einfach Schweißen. Der Podcast, in dem sich alles, wirklich alles, um das Thema Schweißen dreht. Präsentiert von und mit Stefan Schölze und Matthias Wulff. Los geht's!
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Einfach Schweißen, der Podcast. Ich bin immer noch Stefan Schölze und dabei ist auch Matthias Wulff.
Hallo!
Darüber hinaus haben wir natürlich heute einen Gast, wie schon mal angekündigt, und zwar den Christoph Detlefsen von der Firma Messer Cutting. Hallo Christoph.
Moin, grüß euch.
Ja, schön, dass du dabei bist.
Ja, schön, dass ich da sein darf.
Stell dich doch mal ganz kurz vor. Wer bist du, was machst du und warum bist du überhaupt hier?
Weil ich hier sein darf, weil ich mich eingeladen habe. Nein, ja, mein Name hast du ja schon gesagt, Christoph Detlefsen. Ich bin Key Account Manager bei Messer Cutting Systems, bei der Oxyfuel Business Unit. Wir beschäftigen uns schwerpunktmäßig halt mit Arbeitsgeräten für die Autogentechnik, Acetylen, Propan, Wasserstoff, Handschneidgeräte, Wärmbrenner, all sowas. Und ja, wie komme ich dazu, hier zu sein? Wir arbeiten ja ganz gut zusammen, wir drei.
Das ist richtig.
Und da habt ihr mich freundlicherweise mal eingeladen und gefragt, ob ich hier mal Teil dieses Podcasts sein darf. Habe ich natürlich gerne zugestimmt. Und nun sitze ich hier.
Da freuen wir uns drüber, Christoph. Jetzt hast du gesagt, du bist beim Messercutting. Uns ist das ein Begriff, aber ich glaube, nicht all unseren Hörern ist das ein Begriff. Vielleicht kannst du mal ein paar Worte zu deinem Arbeitgeber verlieren.
Ja, also Messer wurde Ende 19. Jahrhundert gegründet von Adolf Messer. Die haben seinerzeit angefangen mit Acetylenleuchten und Acetylenentwicklern und haben sich dann langsam halt zur Autogentechnik, sprich Schneiden mit Acetylensauerstoff, Schweißen mit Acetylensauerstoff, da hat sich das dann über die Jahre hin entwickelt und mittlerweile haben wir so 5 Produktionsstandorte weltweit aufgebaut bei Messer Cutting Systems. So ein Vertriebsnetz von 50 Ländern, wo wir aktiv sind mit Niederlassungen, mit immer um die 1000 Mitarbeiter haben wir mittlerweile, weltweit gesehen, muss man sagen. Genau, gehören zu einem größeren Industriekonzern, der Familie Messer gehört. Da gehören auch Industriegase zu und noch ganz viele andere Firmen. Genau, das ist Messer Cutting Systems. Das ist aber das, womit man alles angefangen hat seinerzeit bei Messer.
Ja, ist das schon mal ein super Einblick in die Firma an sich. Jetzt ist natürlich die Frage, Messer Cutting beschäftigt sich ja sehr mit dem Thema Autogentechnik. Und heute in der Folge geht es ja auch um das Thema Autogentechnik. Kannst du einmal ganz kurz erklären, was ist Autogentechnik überhaupt allgemein? Was verbirgt sich hinter diesem Begriff?
Ja, Autogentechnik, das ist, also erstmal ist das so ziemlich das älteste Schweißverfahren, das wir so haben. Das ist so, kennt man vielleicht besser unter dem Begriff Gasschmelzschweißen, ne? Wenn wir so in die Fachliteratur gucken, dann hat das gibt das ja verschiedene Verfahrensnummern, also jedes Schweißverfahren hat so eine Verfahrensnummer. Und da ist das halt bei der Autogentechnik, das ist die Nummer 311 bis 313, die wir da besetzen. Also sprich Acetylen, Propan und Wasserstoff, das ist halt die Verfahrensnummer dahinter jedem. Also es ist das Verfahren, das Gas hinter jeder Verfahrensnummer, die da existiert. Genau, und damit hat eigentlich alles angefangen. Also das ist so das älteste Verfahren in der Schweißtechnik, ne? Und heutzutage schweißen tut man ja weniger mittlerweile nur noch, also sehr gering. Wir haben mittlerweile uns spezialisiert auf das Thema Vorwärmtechnik, Richten, Fugen hobeln und ja halt Schneiden. Ne? Das ist das worum es noch geht. Und Löten, haben wir noch nicht vergessen. Löten ist auch ein großer Teil.
Aber wenn wir mal beim Schweißen bleiben wollen, weil Schweißen ja gerade unser Steckenpferd ist, Autogenschweißen, wie wird das überhaupt durchgeführt? Was brauche ich dafür und wie ist das so vom Handling? Und den zweiten Teil der Frage, wo wird es eingesetzt?
Erstmal, was brauchen wir dafür? Also wir haben, erstmal brauchen wir 2 Gase. Ne? Und wenn wir schweißen wollen, können wir nur Acetylen nehmen als Brenngas. Und wir brauchen Sauerstoff.
Acetylen aufgrund dessen, weil die Flammtemperatur dementsprechend hoch ist?
Nein, Flammtemperaturen entsprechend würden wir tatsächlich auch mit Propan erreichen, darum geht das gar nicht. Das geht aber darum, dass Acetylen aufgrund seiner Struktur das einzige Gas ist, was beim Verbrennen mit der Umgebungsluft eine Schutzhülle bildet aus CO2.
Können wir uns das so vorstellen wie so eine Schutzglocke wie beim Schutzgasschweißen?
Genau, du erzeugst CO2 wie beim Schutzgasschweißen. Das ist das, was entsteht, wenn du mit Acetylen und Sauerstoff arbeitest. Das kriegst du aber nur mit Acetylensauerstoff hin. Das funktioniert nicht mit Propan und mit Wasserstoff funktioniert schon gar nicht, weil das überhaupt kein CO2 drin im Gas. Ne? Deswegen funktioniert nur Acetylen, wenn wir jetzt schweißen damit.
Und dann, was braucht man noch dazu? Gas hast du jetzt gesagt, die beiden verschiedenen.
Genau, dann brauche ich Gas, dann brauche ich mein Werkzeug, brauche ich mein Griffstück, was ich habe, wo dann der Schweißeinsatz reinkommt. Die Schweißeinsätze, das sind so hier vorne kommt so eine Flamme raus. Da stellt man sich die Flamme ein, die man gerne haben möchte, mit der man dann schweißen kann. Und dann brauche ich einen Schweißzusatz, der dem zuschweißenden Material entspricht. In der Regel sind das Stähle, die damit geschweißt werden. Und dann hat das sein, ja, wo das heute noch eingesetzt wird zum Schweißen, ist zum Beispiel in der Fernwärmetechnik, Reparaturschweißung oder wenn man nochmal irgendwo was ran muss. In der Heizung, die Heizungsbauer nehmen es auch noch, wenn sie an alte Stahlrohrleitungen ran müssen mit relativ großen Durchmessern. Dann wird da auch nochmal angeschweißt. Also das ist das, wo es heute noch passiert, wo dann heute noch geschweißt wird. Ne?
Wie sieht das aus mit Sicherheitseinrichtungen? Ich habe mal sowas gehört wie Gebrauchsstellenvorlagen. Ist doch auch ein großer Bestandteil, nehme ich an.
Genau, also das ist so dieses, was komplett dazugehört. Wir können ja mal bei der Flasche anfangen. Wir können uns auch mal von hinten nach vorne arbeiten.
Sehr gerne.
Ja, also ich habe halt meine beiden Gaszylinder, ne? Sauerstoff und Brenngas, Acetylen, Propan oder halt Wasserstoff. Da brauche ich zwangsläufig einen Druckminderer, weil diese Flaschen ja unter einem sehr hohen Druck sogar stehen. Ne? Also 200, 300 Bar teilweise, ne? Bei Sauerstoffflaschen. Acetylenflaschen haben dann schon wesentlich geringeren Druck, aber immer noch zu hoch, um das einfach so an Schlauch anzuschließen. So, das heißt, ich brauche meinen Druckminderer, dann brauche ich eine Sicherheitsvorlage, also eine Sicherung.
Darf ich da mal zwischenhaken, Christoph?
Ja.
Die Druckminderer, sind die alle identisch? Kann ich jeden nehmen für Sauerstoff, für Acetylen, für Wasserstoff?
Nein. Wir haben das ist sehr gut geregelt, muss man sagen. Wir haben normale Gase, die nicht brennbar sind, haben ein Rechtsgewinde, ganz normal, wie wir das kennen. Brennbare Gase haben ein Linksgewinde.
Okay.
Und Acetylen hat nochmal eine ganz spezielle Besonderheit. Die haben so einen Bügel, den man über den Verschluss legen muss und dann von hinten mit so einer Knebelschraube anziehen muss. Ne? Das ist, damit man die Gase nicht verwechseln kann.
Okay, also uns kann eigentlich nichts passieren. Es kann nicht sein, dass ich eine Sauerstoffflasche, einen Acetylen-Druckminderer dran mache und irgendwie einen Unfall verursache, weil es einfach gar nicht verschraubbar ist.
Nein, das geht nicht. Das kannst du gar nicht anschließen. Das geht nicht.
Okay.
Also dann haben wir den Druckminderer. Hinter den Druckminderer kommt dann die sogenannte Gebrauchsstellenvorlage, die Sicherung. Die Sicherung hat immer eine Gasrücktrittsperre und eine Flammensicherung. Also eine Flammenrückschlagsicherung ist das. Sprich, wenn vorne mal eine Rückzündung entstehen sollte und alles bis durch den Schlauch bis nach hinten zu den Flaschen durchschlagen könnte, verhindern diese Sicherungen halt, dass Flammen nach hinten durchschlagen. Ne? Zum Beispiel bis zum Brenngas oder bis in den Sauerstoff.
Genau, und da würde ich immer so ein Augenmerk drauflegen, einfach aus dem Grund, weil diese Gebrauchsstellenvorlagen, die kosten nicht viel, können aber unwahrscheinlich viel absichern und gerade auch Leben retten.
Ja, die sind unheimlich wichtig. Also wirklich, das ist gar keine Diskussion darüber, ob die dran sind oder nicht. Die sind da zu sein, weil die sind wirklich ein massives Sicherheitsmerkmal. Das meine ich auch. Bei dieser Technologie.
Kann man denn von außen erkennen, ob die einen Schlag gekriegt haben oder?
Nee, das musst du testen.
Ob da irgendwas mit ist oder muss ich das jährlich einfach oder halbjährlich die Dinge einfach auswechseln?
Also die Vorschrift sagt einmal jährlich prüfen. Diese Sicherungen sind einmal jährlich zu prüfen. Es gibt sogenannte DGN-Sicherungen, nennen die sich. Das sind ganz einfache Sicherungen für Brenngas und Sauerstoff. Die kann man eigentlich einmal im Jahr austauschen. Ne? Das ist nichts dabei. Es gibt noch größere Sicherungen. Die kosten dann auch ein bisschen mehr, aber die kann man dann halt einmal im Jahr prüfen lassen. Das ist auf jeden Fall Pflicht, das zu machen. Ne? Wenn man möchte, kann man es auch halbjährlich machen. Aber das muss passieren tatsächlich.
Genau, nochmal der Appell an dieser Stelle an alle, die mit Autogen irgendwas zu tun haben, schaut auf eure Gebrauchsstellenvorlagen und spart in dem Fall nicht am falschen Ende. Lieber einmal zu viel überprüfen als einmal zu wenig.
Ja, sehe ich auch so. Also lieber raus, und wenn sie dann richtig einen Schlag gekriegt haben, funktionieren sie auch gar nicht mehr, dann lassen sie auch gar nichts mehr durch. Ne? So, wenn einmal komplett durchgezündet worden ist, dann ist da sowieso Sense. Mhm. Ne? Ja, dann kommt hinter die Sicherung kommt dann unser Schlauch. Schläuche sind unterschiedlich gekennzeichnet. Sauerstoff ist in Deutschland und in Europa Sauerstoff blau, Acetylen hat die Farbe rot und Propan hat die Farbe orange. So, jetzt bleiben wir bei unserer Sauerstoff-Acetylen-Einrichtung. Das heißt, wir haben einen blauen Schlauch, wir haben einen roten Schlauch, die gibt es in der Regel als Zwillingsschläuche. Dann kommt das Griffstück, wo nachher der Schweißeinsatz reinkommt. Dieses Griffstück hat einfach zwei Ventile zum Einstellen der Flamme. Das ist auch völlig egal, da muss ich gar nicht auf die Gasart gucken. da fließt das Gas einfach nur durch. Da wird nichts drin gemischt oder sowas. Da stelle ich einfach nur meinen Durchfluss ein nachher mit.
Jetzt kann ich das Gas öffnen und schließen, aber in welcher Reihenfolge öffne ich es und welcher schließe ich es? Gibt es da eine bestimmte Regel, eine Vorgehensweise?
Ja, da gibt es eine bestimmte Vorgehensweise. Wir arbeiten ja mit dem Injektionsprinzip. Das heißt, dass das Gas, was unter Druck steht, zieht das langsamere Gas mit in dem Fall. Also wir haben Sauerstoff. Wir stellen uns einen Sauerstoffdruck ein, den einzustellenden Sauerstoffdruck, den sehen wir anhand der Schweißspitze, die wir eingesetzt haben oder anhand der Schneiddüse, die eingesetzt ist. Das steht da immer vorne drauf, wie viel Sauerstoffdruck einzustellen ist. Und dieses schneller fließende Gas zieht das trägere Brenngas mit. Acetylen stellt man ja in der Regel am Druckminderer stellst du ja so 0,5, 0,7 Bar stellst du ein an Druck. Da kommt nicht viel durch. Der schnell austretende Sauerstoff zieht das Acetylen mit und so kann ich die Flamme halt zünden. So rum wird auch ein Brenner angezündet.
Also erst Sauerstoff, dann Acetylen.
Erst Sauerstoff, dann Acetylen. Zünde ich einen Brenner anderen Weg rum an, also drehe ich zum Beispiel erst Acetylen auf, zünde dann die Flamme an und gebe dann Sauerstoff hinzu. Erstmal stinkt das, weil Acetylen
riecht wie faule Eier.
Stark riecht, ja, so knoblauchlastig, ne? Also stinkt auf jeden Fall, damit man merkt, dass Acetylen in der Luft ist. Ne? Ist ja gefährlich. Dann flockt das so. Also es kann sein, dass das dann so schwarze Flocken runterregnen. Dann hat es auch noch ein anderes Problem. Wenn ich erst Acetylen aufdrehe und dann Sauerstoff hinzugebe und ich habe irgendwo einen Defekt in meinen Ventilen oder sowas und dann fließt eventuell fließen diese beiden Gase zusammen in den Leitungen und ich kriege einen Rückschlag, dann baue ich mir eine Bombe.
Und die will keiner haben.
Ne, das will keiner haben. Und wenn ich zuerst den Sauerstoff aufdrehe und dann das Brenngas hinzugebe, dann ist immer garantiert, dass das mit rausgezogen wird. So habe ich keinen Rücktritt in irgendeine Leitung. Deswegen gibt es halt diesen Zündvorgang.
Also müssen unsere Hörer darauf achten, erst Sauerstoff beim Einschalten der Flamme, beim Zünden der Flamme aufdrehen und dann erst das Acetylen zuschalten, ist die sicherste Variante und ist die beste Variante, um eine ordentliche Flamme zünden zu können.
Genau, und so soll es auch gemacht werden. Gibt Spezialisten, die machen das nicht, weil es immer knallt. Ne, die drehen dann Sauerstoff auf, dann drehen sie Acetylen auf, dann zünden sie an und dann knallt das. Und dann drehen sie noch ein bisschen weniger Acetylen und dann knallt das schon wieder. Tatsächlich ist das so, es reicht ein ganz bisschen Sauerstoff aufzudrehen und dann ein bisschen mehr Acetylen und dann anzünden. Ist kein Problem, wenn da ein Acetylenüberschuss ist. Aber wenn es eine Rückzündung gibt, das heißt immer, ich habe einen Brenngasmangel. Ne? Also wenn ich jetzt einen Brenner anzünde und das knallt mir zurück, dann habe ich einen Brenngasmangel. Das heißt, ich muss mehr Brenngas dazugeben. Das ist der einzige Grund. Aber immer Sauerstoff vorher aufdrehen, dass das Gas mitgezogen wird. Und wenn ich es abschalte nachher, schließe ich erst das Acetylen und dann den Sauerstoff.
Also genau umgekehrt.
Genau umgekehrt.
Jetzt hast du Flamme zünden gesagt. Da hätte ich mal eine Frage zu. Womit zünde ich die Flamme? Feuerzeug, Streichholz, was nehme ich?
Nee, dann nimmt man einen Zünder. Es gibt extra Anzünder, das gibt Anzünder mit Piezo zum Beispiel, wie wir das vom Feuerzeug kennen. Ne? Da kommt vorne so ein kleiner Funke. Dann habe ich die klassischen Steine, diese Zündhexen, die ich so aneinander reibe. Da sind Zündstein vorne drin, das gibt auch einen kleinen Funken. Oder so kleine Pistolen zum Beispiel, da kann man so abdrücken, kommt vorne ein Funke raus. Auf keinen Fall mit dem Feuerzeug anzünden. Man hat den ganz einfachen Grund, da hält man eine Handgranate in der Hand. Wenn jetzt die Flamme ist ja sehr schnell da. Und wenn mein Feuerzeug jetzt einen Defekt hat und irgendwo noch anderes Gas austritt, dann stehe ich in einem Feuerball.
Und das will keiner.
Nee, das willst du nicht haben. Und so die Ausdehnung von diesem Gas, was im Feuerzeug ist, das dehnt sich so um das 600-fache aus bei einer Explosion. Wenn das schlagartig verbrennt, ne? Wenn das vom flüssig in gasförmig übergeht. Und dann kann man sich ja mal vorstellen, wie groß der Feuerkegel denn ist. Ne? Da ist der Kopf auf jeden Fall mit dabei.
Also auch da bitte darauf achten, nicht fahrlässig sein und irgendwie in die Hosentasche packen und das Feuerzeug aus der Tasche ziehen und die Flamme zünden. Wenn ihr nicht in die Luft gehen wollt und euch schwer verletzen wollt, nehmt das richtige Werkzeug dazu. Das kostet ein paar Euro, aber es schützt eure Gesundheit und schützt euer Leben. Und das der Kollegen auch, weil die machen auch mit Bumm.
Ja, und vor allem, wie schon gesagt, also ich kann das ja verstehen, wenn man diese Zündhexen nicht mag, die haken dann mal und dann geht das nicht richtig, ne? Das kann ich ja verstehen, dann holt euch so eine Piezo-Zünder oder so, die funktionieren auch sehr gut. Aber bitte nicht mit dem Feuerzeug dabei gehen. Also wirklich nicht, das macht keinen Spaß. Von mir seid mit den Fingern auch viel zu nah an der Flamme dran. Das ist dann immer die ganz schnell wegziehen. Weil dann haben sie auch keine Handschuhe an, das ist dann auch zu dick dafür, das ist nicht gut. Oder beim Kollegen, der schon den Brenner anhat, einmal vorhalten.
Genau so ist es. Wenn wir gerade über Gefahren reden, Christoph, Acetylen ist ja doch ein spezielles Gas.
Ja.
Auch im Handling. Habe ich es zumindest gelernt. Da gibt es ja durchaus noch ein paar Vorgehensweisen, auf die man achten sollte, wenn man so eine Acetylenflasche von A nach B bewegt, beziehungsweise sie öffnet. Und da gibt es noch so ein, zwei andere Regeln, auf die man achten sollte.
Also beim Umgang mit Acetylen kann ich nur sagen, achtet auf zwei Sachen. Acetylenflasche hinlegen sollte man nicht tun, weil Acetylen ist in der porösen Masse gebunden. Ne, eine poröse Masse, wir haben Aceton da drin, wo drin das gebunden ist. Was aber ein viel größeres Problem ist, wenn ich mit Acetylen arbeite, sind die Verbrauchsmengen. Ich kann ja mal meinen Aufbau weiter fortsetzen, dann kommen wir da auch hin.
Gerne.
So, jetzt haben wir nämlich, fange ich nochmal beim Griffstück wieder, dann waren wir beim Griffstück. Und jetzt muss ich mal gucken, was ich denn machen will. So, jetzt haben wir gesagt, wir wollen schweißen. Und dann nehmen wir einen Schweißeinsatz von der Größe, die wir uns ausgesucht haben. Keine Ahnung, ich sage mal, wir wollen 5 mm oder 2,5 mm Rohr schweißen. So, das heißt, wir nehmen uns einen Schweißeinsatz, der diesen dicken Bereich abbildet. Und wenn ich jetzt diesen Schweißeinsatz in der Hand habe, dann kann ich da gut raufgucken und dann steht halt, wie schon gesagt, dieser Sauerstoffdruck drauf, der einzustellen ist. Irgendwie 2,5 bar müsste da dann draufstehen. So. Das heißt, ich stelle an meiner Sauerstoffflasche stelle ich mir 2,5 bar oder einen Ticken mehr stelle ich mir ein, weil die Sicherung, die nimmt ein bisschen Druck raus, stelle ich mir einen Ticken mehr als 2,5 bar ein. Und dann ist das so der perfekte Arbeitsdruck, mit dem ich arbeiten kann. Ne? Und dann kann ich mir halt überlegen, was will ich für eine Flamme haben? Also will ich eine harte Flamme haben oder will ich doch eher eine weiche Flamme haben? Womit kann ich halt am besten da diesen Arbeitsprozess umsetzen, den ich habe? Jetzt kann man mit diesen Griffstücken aber nicht nur schweißen, sondern es gibt da sogenannte Wärmeinsätze. Und die haben relativ hohe Verbräuche. Also je größer die Düse wird, desto höher wird auch mein Acetylenverbrauch. So. Und bei einer Acetylenflasche sagt man, so die dauerhafte Entnahmemenge von Acetylen können so 700, 750 Liter die Stunde sein. Das ist so das, was ich dauerhaft entnehmen darf. Kurzfristig dürfen es auch mal 1000 Liter oder 1100 Liter sein. Da reden wir bei kurzfristig so 10 bis 15 Minuten, ist da die Zeit, von der wir reden. Länger nicht. Wenn ich mir jetzt einen Größe 10 Brenner zum Beispiel nehme, der sehr viel Durchsatz an Gas hat, dann komme ich mit einer Flasche Acetylen nicht weit. Und das ist das, worauf zu achten ist, weil der Brenner kann seine Energie nicht entwickeln, weil er gar nicht genug Gas bekommt. Es kann zu einer dauerhaften Rückzündung kommen. Also ich mache den Brenner an und er knallt wieder zurück. Ich mache den Brenner an und er knallt wieder zurück. Warum tut er das? Habe ich gerade eben gesagt. Wir haben Brenngasmangel. Das Acetylen schafft das gar nicht schnell genug auszugasen aus dieser porösen Masse. Das kann gar nicht schnell genug ein Gas bilden und hinterher strömen. Heißt, ich habe einen Brenngasmangel und ich habe eine Rückzündung. Und wenn ich das oft genug gemacht habe mit der Rückzündung, dann wird mein Schweißeinsatz oder mein Wärmeinsatz zu heiß und irgendwann ist das Ding auch kaputt. So. Und deswegen ist darauf zu achten, wenn ich mit großen Wärmdüsen oder wenn ich mit großen Schweißdüsen fahre, brauche ich eine entsprechende Gasversorgung. Dann komme ich mit einer Flasche nicht mehr weit und dann muss ich gucken, ob ich eventuell zwei oder drei Flaschen miteinander koppeln muss oder ob ich mir sogar ein Bündel hinstelle. Das ist eigentlich das Gefährlichste. Wenn ich mir dann noch zu viel entnehme und ziehe mir eventuell Aceton mit raus, ja, dann kann es sogar bis zum Acetylenzerfall gehen. Ne? Und der Acetylenzerfall, den wollen wir auf keinen Fall haben.
Wenn das auch wieder einen Wumms gibt. Oder was passiert dann?
Das kann einen Wumms geben. Ne? Also es kann dann so weit gehen, und wir kennen das alles. Also die Flasche wird dann heiß, erhitzt sich immer mehr, weil das ist eine Kettenreaktion, die innerhalb des Gaszylinders stattfindet. Also das schwingt sich immer mehr auf. Da kann man eigentlich nur gegenwirken mit Kühlen, Kühlen, Kühlen. Das gibt so spezielle Kühlwannen, wo das dann reingestellt werden kann. Oder ja, hier bei uns oben ist das relativ einfach, kannst du das Wasser stellen. Aber wenn diese Flasche halt einen gewissen Hitzegrad erreicht hat, so jetzt ist das da drin ja alles für sich, das ist das reine Brenngas, da ist noch kein Sauerstoff mit dabei. Sollte diese Flasche jetzt aber irgendwo einen Riss kriegen und anfangen zu bersten, dann kommt Sauerstoff, dann kommt der Sauerstoff auf der Umgebungsluft dazu und dann habe ich sehr schnell explosionsfähiges Gas gemischt und dann fliegt einem halt diese Acetylenflasche oder das Bündel um die Ohren. Ne? Und das ist wirklich eine Explosion, die will man nicht miterleben. Deswegen ist das immer wichtig, auf die Entnahmemengen zu achten.
Das ist ein Hinweis, den man auf jeden Fall mal gehört haben soll.
Ja,
ja, man hat es vielleicht mal jemanden in der Berufsschule so nebenher mal erwähnt bekommen, aber das kann man sich eigentlich nur immer wieder vor Augen führen, dass der Umgang mit Acetylen und Sauerstoff ein heikles Thema ist. Wenn man sich damit auskennt, passiert da nichts. Aber wenn man sich nicht damit auskennt und fahrlässig ist und irgendwelche Dinge tut, die nicht ganz dienlich sind, dann wird es sofort lebensgefährlich. Und das ist das Problem an der Sache. Dasselbe gilt ja auch für Sauerstoffflaschen. Der Deutsche ist sehr reinlich und gründlich und am liebsten fettet und ölt er alles. Und das in Kombination mit einem Sauerstoffventil oder Sauerstoff an sich ist der nächste Knalleffekt. Bitte eure Druckminderer, Sauerstoffventile nicht mit Öl und Fett in Verbindung bringen, weil auch dann wird es lebensgefährlich. Hm.
Ja, auf keinen Fall. Also dafür ist so ein Podcast jetzt leider, müssen wir ein YouTube-Video dazu machen oder ein TikTok. Da könnten wir das jetzt schön zeigen, was dabei nämlich passiert.
Ich würde sagen, das holen wir einfach mal nach. Wir sind ja bei Instagram vertreten, wie ihr alle wisst. Und da werden wir einfach mal ein Video posten in den nächsten 2, 3, 4, 5 Wochen. Dann seht ihr mal, was passiert.
Du willst ja aber keine Flasche in die Luft jagen, Stefan, oder?
Ich nicht, Christoph.
dann bin ich raus. Dann bin ich raus.
Warum nicht? Ist auch bald Silvester.
Wenn du dieses Experiment startest, dann bin ich raus. Ansonsten hast du recht. Ja. Wir können dann nochmal bei Instagram nochmal einen Beitrag zu machen, darauf hinweisen. Uns geht es einfach nur darum, dass ihr das mal gehört habt, dass man durchaus sehr sensibel mit Sauerstoffacetylen umgehen will. Wir wollen da jetzt keine Angst machen, denn dazu ist das Verfahren, die Autogentechnik viel zu geil und viel zu wichtig eigentlich, aber trotz allem muss man es mal einfach erwähnt haben.
Ja, genau. Also das lässt sich jetzt in der Theorie erklären, das ist aber ein bisschen trocken für das jetzt. Deswegen würde ich sagen, das halten wir mal auf Video fest und dann könnt ihr mal sehen, was dabei passiert und dann zeige ich auch mal einen Druckminderer, dem das nämlich widerfahren ist. Und ich kann nur so viel sagen, es geht nicht nur um Öl und Fett, sondern es geht eigentlich um jede Kohlenwasserstoffverbindung, die so draußen existiert. Das kann ich ja mal eben, also das habe ich gerade eben vielleicht gar nicht, das ist mir vielleicht noch hinten runtergefallen gerade eben. Bevor ihr einen Sauerstoffdruckminderer anschließt an die Sauerstoffflasche, blast die einmal, also nimmt einmal das Ventil und dreht das kurz auf, bevor ihr den Druckminderer daran setzt. Das alles, was vorne in diesem kleinen Ventil drin ist, dass das rausgepustet wird. Und dann nicht noch schön mit dem öligen Handschuh vorne nochmal nachwischen oder sowas, sondern einfach nur ausblasen und lassen. Und dann den Druckminderer ransetzen. Ne?
Und das alles, was an Staub ist, weg ist.
Genau, das, was da drin ist, dass das rausgeht. Da können kleine Insekten drin sein, da können Blätter drin sein, irgendwie sowas. Ne? Ich habe letztens eine Flasche aufgemacht, da war vorne ein kleines Spinnennetz drin und so. Und ich nehme das jetzt mal als Cliffhanger dann für das Instagram-Video. Und dann könnt ihr mal gucken, was passiert, wenn vorne was drin ist.
Ja, sehr gerne, da freuen wir uns drauf. Ja?
Genau. Macht eine ganz andere Frage jetzt mal, Christoph, ja, in dem Zusammenhang. Gibt es das bei euch so Schulung bezüglich Sicherheit, Gefahren, Umgang mit Gasen?
Ja, das sind, also wir machen so sicherheitstechnische Unterweisungen. Das gehört natürlich auch zu all dem, was wir anbieten. Also wir bringen ja nicht nur unser Zeug in Umlauf und dann nach uns die Sinnflut, sondern ist schon immer sehr ein großer Teil von uns gewesen, dass wir unsere Kunden oder dass wir die Anwender, Anwenderinnen halt auf da auch drauf schulen, was ist wichtig, womit muss ich umgehen. Ja, viele haben es dann irgendwann vor 20, 30 Jahren mal in der Berufsschule beigebracht gekriegt. Heute haben wir ja nun mal, wir haben den Fachkräftemangel, es wird nicht mehr so viel gelernt, dann hat man auch viele angelernte Leute heutzutage mittlerweile, die haben es gar nicht von der Pike auf gelernt, den muss man sowas dann auch nochmal wieder erstmal beibringen. Also beibringen und ins Gedächtnis rufen, das ist eigentlich das, was wir immer machen. Und dann nennt sich dann sicherheitstechnische Unterweisung. Das ist immer ein kleiner Theorieteil, den man dann macht. Wie schon gesagt, in der Theorie, ja, man kann viel erklären, aber die Leute sehen es und behalten es halt am besten, wenn man es dann in der Praxis macht. Und dann haben wir immer so eine kleine Praxisvorführung, ne? Genau. Da kann man es ganz gut sehen dann.
Das ist ja durchaus interessant. Also wenn ihr gerade unseren Podcast hört und denkt, bei uns im Betrieb, da sind auch so ein paar Experten dabei, da knallt es immer, da qualmt es immer, wenn die Sauerstoff-Acetylen-Kombination einschalten. Meldet euch bei uns und dann vermitteln wir den Kontakt zum Christoph. Dann kommt der Christoph vielleicht mal und macht bei euch so eine Sicherheitsunterweisung, Sicherheitsschulung, damit ihr wieder alle auf dem neuesten Stand seid. Einfach bei uns melden. Da stellen wir durchaus gerne den Kontakt her, sofern du mit einverstanden bist, Christoph. Ich habe dir einfach mal vorweggegriffen.
Nee, alles gut. Also wir machen das wirklich gerne. Wir stehen da gerne bereit, weil wir natürlich auch ein großes Interesse daran haben, dass sich da mit unserem oder generell mit autogentechnischem Werkzeug da keiner irgendwie schwer verletzt oder so. Da muss man auch mal sagen, Arbeitskraft ist eine wichtige Ressource im Unternehmen, die es zu erhalten gilt, aus unternehmerischer wie auch aus Fürsorgepflicht. Und deswegen macht das durchaus Sinn, sowas mal zu machen. Ne?
Das hört sich gut an.
Unterstützen wir voll und ganz.
Jetzt haben wir schon viel von Explosionen gehört, von Gefahren etc. Jetzt fragt sich natürlich auch der ein oder andere Hörer, über welche Temperaturen sprechen wir eigentlich bei dem gesamten Bereich Autogentechnik? Welche Temperaturen brauche ich zum Löten? Welche Temperatur brauche ich beim Schweißen? Kannst du da was zu sagen?
Also wenn wir von den Temperaturen reden, die wir dabei brauchen, dann sind wir beim Hartlöten sind wir so um die 450 Grad, beim Weichlöten sind wir so bei 180, 250 Grad Celsius, die wir ungefähr benötigen, um die Prozesse durchzuführen. Und wenn wir beim Schweißen reden, dann reden wir halt, ja, so sind wir schon so bei 3000, 3200 Grad Celsius, die wir benötigen, um halt Metall aufzuschmelzen. Das hängt aber auch immer sehr, also was für Temperaturen man benötigt, hängt natürlich immer sehr von der Person ab, die gerade schweißt. Wie schnell kann die Person schweißen? Was ist da das Handling? Das ist natürlich alles davon abhängig, ne? Und wie dick ist das Material überhaupt? Also, ne? Hat er dann doch wieder andere Schmelztemperaturen, je nachdem, wie dick, was für Material ich habe. Also, aber das sind so die ungefähr die Temperaturen, in denen wir uns bewegen, ne?
Ja, Christoph, jetzt haben wir zu den Gefahren was gehört, zu den Temperaturen was gehört, aber wir wollen noch was richtig Positives hören von deiner Autogentechnik. Die Autogentechnik, auch wenn sie oft tot geredet wird, ist sie aus meiner Sicht noch lange nicht tot, weil es unfassbar viele Anwendungsfälle gibt, wo wir gar nicht an der Autogentechnik dran vorbeikommen.
Ja.
Vielleicht kannst du uns mal so eine Auflistung machen, wo wirklich in der heutigen Zeit Autogentechnik einfach nicht wegzudenken ist.
Also wir haben immer noch ganz viel Autogentechnik, wo es nicht ohne Autogentechnik ist, ist zum Beispiel, wenn ich sehr dicke Materialien schneiden muss. Ich habe heutzutage die Lasertechnologie, ich habe die Plasmatechnologie beim Schweißen. Muss man sagen, sind auch sehr tolle beim Schneiden, das sind auch sehr tolle Schneidverfahren tatsächlich. Nur wenn ich in einen gewissen dicken Bereich reinkomme, komme ich um die Autogentechnik einfach nicht drum herum. Also man muss wissen, wir haben Schneidbrenner, die können auf der Maschine bis 1000 mm schneiden. Standard.
Ui.
Ne? Und es geht auch noch viel dicker. So, also das kann kein Laser und das kann keine Plasmaanlage. Und in Stahlwerken ist Autogentechnik einfach nicht wegzudenken, weil es geht gar nicht ohne. Ne? Wenn was da für Bramm rauskommt, das kann keine Plasmamaschine. Ne? Und deswegen, also da ist Autogentechnik auf jeden Fall unabdingbar. Dann auch der klassische Schlosser, ne? Das ist einfach leicht mitzunehmen, das ist leicht zu handeln, du brauchst zwei Gasflaschen, du brauchst vorne dein Griffstück mit dem entsprechenden Einsatz. Du bist immer unabhängig von Strom, also das ist dafür wirklich eine ganz tolle Sache, du hast schnell Temperatur, da kann man gut mit umgehen, das lässt sich leicht transportieren, Gießereien benötigen das, Quarzglasindustrie ist ein ganz großer Sektor, wo das immer noch zum Einsatz kommt, aber nicht mit Acetylen und Propan, sondern die Quarzglasindustrie, die arbeitet dann zum Beispiel mit Wasserstoff als Brenngas, also Wasserstoff, Sauerstoff, reden wir dann von. Also das sind so die klassischen Dinge, wo die Autogentechnik zur Anwendung kommt. Ne? Und halt Richten und Vorwärmen. Das sind so die klassischen Bereiche der Autogentechnik.
Was war denn so in deiner langjährigen beruflichen Erfahrung das faszinierendste Projekt oder die faszinierendste Anwendung für die Autogentechnik, wo du mal mit involviert warst? Das würde mich mal interessieren.
Das Faszinierendste ist eigentlich immer, wenn das so mit Automatisierungstechnik in Verbindung kommt. Weil das ein Prozess ist, der auch relativ, also das ist schön, das ist sehr gut, eigentlich ist Autogentechnik auch sehr gut reproduzierbar, wenn man die richtigen Einstellungen mal gefunden hat. Und jetzt so die interessantesten Projekte, die wir haben, sind eigentlich Rückbau von Kernkraftanlagen, wo wir die Technologie für liefern. Also sprich, wenn die Reaktoren zerlegt werden, diese Reaktoren sind in der Regel aus Stahl mit einer Edelstahlplattierung von drin. Und da kommen verschiedenste Brenner zum Einsatz. Ne? Dieser Reaktor, der besteht halt aus ganz vielen Bauteilen mit unterschiedlichen Materialstärken. Und das reicht vom normalen Maschinenbrenner, der da betätigt wird, bis hin zum Maschinenbrenner mit Pulverzuführung beispielsweise, weil dann Stellen sind, wo man nicht ordentlich hinkommt oder so. Also dieser ganze Kraftwerksrückbau, das ist schon sehr interessant, weil da viele Brenner halt im Einsatz sind. Ne? Ich würde mal sagen, so alles rund um das Thema Sonderbau, das ist so mit am interessantesten. Und was uns jetzt nochmal, was wir jetzt gerade mal wieder so ein bisschen aus der Versenkung geholt haben, das ist jetzt das Thema Wasserstoff. Also früher war immer das gesetzte Brenngas war immer Acetylen oder Propan. Eher Acetylen, weil das ist so am weitläufigsten verbreitet in Deutschland, sag ich mal. Viele Betriebe schneiden auch mit Propan, wenn es also jetzt rein ums Schneiden oder Vorwärmen geht. Nur wir haben uns gedacht, die Unternehmen müssen ja immer mehr für ihre CO2-Neutralität tun. Und tatsächlich ist Wasserstoff das erste Brenngas gewesen, nur vor Acetylen, was man gehabt hat. Also als diese ganze Technologie losging, hat man eigentlich ursprünglich seinerzeit mal mit Wasserstoff angefangen. So. Und da haben wir jetzt die ersten Projekte und die ersten Kunden, die tatsächlich auf Wasserstoff umgestellt haben. Und das ist wirklich sehr interessant, ne, weil das verhält sich ganz anders als Acetylen. In der Flammeinstellung, in der Wärmeentwicklung, vom Energieeintrag ins Material her, von den Anwendungsfällen, die man damit hat. Also das sind so die, also Sonderanwendung und Wasserstoff, das ist im Moment so das Interessanteste, was stattfindet.
Und bei Sonderanwendungen höre ich draus, dass ihr euch nicht mit 0815 zufrieden gebt, sondern je nach Kundenwunsch versucht ihr das umzusetzen und zu realisieren und dem Kunden das zu geben, was er für seine Anwendung braucht. Sprich, ich habe einen Sonderwunsch, ich rufe den Christoph an und Christoph kümmert sich darum, dass ich für meinen Sonderwunsch, auch wenn er nicht im Katalog steht, eine Lösung finde.
Genau, also ich bin ja nicht allein in Deutschland, ich habe auch noch drei Kollegen, die sich im Außendienst darum kümmern, im Norden, Süden.
Ab jetzt rufen alle nur noch dich an, Christoph.
Ja, das macht sein, dann mache ich Telefonzentrale. Nein, ich selber bin für den Norden zuständig, dann haben wir noch das Gebiet West, Ost und Süd, da habe ich auch noch Kollegen. Und dann habe ich noch Kollegen aus der sogenannten Grieflamm-Abteilung und das ist halt alles, was bei uns Sonne ist. Das nennen wir halt Grieflamm. Und das geht halt von Spezialbrennern für die Vorwärmung, Ringbrenner, sag ich jetzt mal, oder Leistenbrenner, die man gerne haben möchte, oder automatisierte Zündanlagen, bis hin zum vollautomatisierten Kraftwerksrückbau. Ne? Also das ist das, was wir da so anbieten in dem Bereich. Also alles, was man möchte, wenn man morgens aufwacht und hat eine Idee und sagt, Mensch, so möchte ich das haben, dann kann man das Telefon in die Hand nehmen, kann man uns anrufen und dann gucken wir, was man daraus machen kann.
Ne? Das ist doch mal eine Aussage.
Also alles möglich oder fast alles.
Ne? Also siehst du die Autogentechnik eigentlich auf dem sicheren Dampfer und in eine sichere Zukunft fahren, auch wenn viele sagen, Autogentechnik sei tot?
Ja, hat auf jeden Fall noch seine Berechtigung. Also ich die nächsten Jahre sehe ich uns da nicht abgeschrieben, muss ich sagen. Es geht einfach nicht. Also das gibt natürlich viel, was man heutzutage machen kann. Sei es andere Technologien, wie zum Beispiel in der Vorwärmung mit Induktion und sowas. Nur ist ja alles ein Kosten-Nutzen. Das ist eine Kosten-Nutzen-Rechnung immer, ne? Und Autogentechnik ist halt einfach. Einfach und funktioniert. So, und das ist das, was uns eigentlich noch lange am Markt halten wird.
Wir freuen uns darüber. Denn das Alte muss nicht immer schlecht sein.
Ja, ich mich auch.
Wenn sich alle Verfahren oder alle Anwendungen irgendwie gegenseitig ergänzen, der eine macht es mit Induktion, wenn das besser geht, der nächste macht wieder mit Autogentechnik, ist doch tipptopp.
Es ist ja nicht jede Anwendung für jeden möglich, sag ich mal. Ne? So und deswegen hat jeder da so seine mehr oder weniger Nische, in die er reinschlägt und das ist auch gut so. Ne? Das macht ja auch Spaß. Ne? Muss man ja auch mal sagen.
Das ist das Wichtigste an der ganzen Sache, dass es Spaß macht am Ende des Tages.
Genau.
Hast du denn sonst noch irgendwas auf dem Herzen, Christoph, was du unbedingt noch loswerden möchtest zu deinem Spezialgebiet Autogentechnik?
Zu meinem Spezialgebiet Autogentechnik. Was möchte ich da loswerden? Ja, Leute, guckt auf jeden Fall, wenn ihr mit Autogentechnik arbeitet, dann geht doch mal mit offenen Augen durch die Werkstatt und dann guckt doch mal, ob überall eine Gebrauchsstellenvorlage, also sprich eine Sicherung an der Entnahmestelle ist. Sauerstoff und Brenngas. Und dann macht euch doch mal den Spaß und guckt mal, ob die Verbrauchsmengen überhaupt so passen, die da dran hängen. Ne? Ob das, guckt doch mal, geht doch mal hin und fragt, Mensch, was verbraucht denn eigentlich die Wärmspitze oder was verbraucht mein Wärmebrenner eigentlich so die Stunde? Und dann könnt ihr mal gucken, ob das 750 Liter sind oder nicht. Ne? Und dann könnt ihr mal gucken, ob da die Leistung passt. Ne? Wenn ihr ständig Rückzündung habt oder sowas. Das schont auch euer Material, muss man sagen. Ja, das sind so die wichtigsten Sachen eigentlich. Ne? Arbeitssicherheit ein bisschen drauf achten.
Wenn es bei eurem Kollegen jeden Morgen knallt, dann wisst ihr, irgendwas ist hier nicht ganz koscher, das sollten wir uns mal genau angucken.
Immer mal hingucken. Und das liegt nicht am Werkzeug, sondern das liegt dann meistens an der Mangelversorgung vom Gas. Ne? Auch nicht unbedingt an der Person, die das Ding in der Hand hat.
Eine Sache fällt mir noch ein, Christoph. Wir haben diese Tage, haben wir auf dem beruflichen Wege mal über Gassparventile gesprochen, die ihr ja auch vertreibt.
Mhm.
Kannst du da noch was zu sagen? Es ist vielleicht etwas den Kosmos erweitert, aber vielleicht für unsere Hörer ganz interessant.
Du meinst diese Schutzgassparventile, ne?
Genau.
Wir machen es über so eine Schutzgassparventile bei uns. Also sprich, wir haben, wenn wir zum Beispiel jetzt mal vom Mick-Mack-Schweißen reden, dann hat man ja immer bevor der Draht das Bauteil berührt, habe ich so einen Gasschwall, der vorne austritt. Ne? Und jeder, da kann man mal drauf achten, mal zünden und dann kommt da richtig so ein Gasstoß vorne draus. So. Und wenn ich dieses Schutzgas-Sparventil dazwischen setze, das minimiert halt diesen Gasausstoß. Und das ist so Gas, was ich nicht brauche. Das verflüchtigt sich einfach. Und wenn ich relativ viel hefte, dann verbrauche ich relativ viel Gas, was überhaupt nicht Not tut. Und wenn man sich dieses Schutzgas-Sparventil halt davor setzt, kann man sich ein paar Prozent Schutzgas einsparen tatsächlich. Also das ist ein Bauteil, das kostet, glaube ich, keine 40 Euro. Und das hat man relativ schnell wieder drin, tatsächlich.
Wenn ich die Zahl X an Prozent einsparen kann an Gas, wo Gas teuer ist. Wir müssen jetzt klarstellen, dass wir jetzt nicht mehr über Autogentechnik sprechen, sondern über Mischgase oder Gase zum Mick-Mack-Schweißen. Da fliegt Gas in die Luft, die einfach nur Geld kostet und keinen Mehrwert bietet zu Anfang. Und wenn man Geld sparen will, in der heutigen Zeit wollen alle Geld sparen, dann sind diese Gassparventile garantiert in ganz, ganz vielen Unternehmen die Möglichkeit, wirklich Geld im Portemonnaie zu lassen und nicht in die Luft zu pusten. Und die kriegen wir bei euch auch. Das wollte ich nur.
Die gibt es bei uns auch, die haben wir auch. Da ist mein Vorschlag, immer mal zwei Arbeitsplätze gegeneinander laufen zu lassen. Eins mit, eins ohne. Und dann mal gucken am Ende. Ne? Nach einer Woche mal sehen oder nach so einer Serie mal gucken, was dabei rausgekommen ist und ob man da Veränderungen feststellt. Also wir konnten es nicht feststellen, ich kann es auch nicht feststellen beim Schweißen damit. Aber einfach mal ausprobieren. Frisst wirklich kein Brot, das Ding. Ne? Ist auch noch so eine Sache, was ich noch zum Thema Messer, also Autogentechnik, ja, ist ein großer Part von uns, aber wie schon gesagt, wir machen halt auch alles für den Schweißer, was natürlich auch im Bereich Gasemischer, Entnahmestellen, Formiergasregler, also diese ganze Druckregeltechnik für Schweißgase, das machen wir natürlich auch alles mit, ne? Also wenn man da mal Fragen hat.
Im Prinzip alles ab der Flasche.
Oder der Entnahmestelle, ne? Oder beziehungsweise der Ringleitung. Ja, genau. Ne? Und da unterstützen wir auch immer gerne, was sowas angeht, was den Aufbau angeht. Oder wenn neue Hallen gebaut werden sollen oder sowas, gerne mal vorher fragen. Was kann man da überhaupt machen? Was steht uns zur Verfügung? Ist immer ganz interessant, so eine Gespräche zu führen.
Schön. Stefan, hast du noch irgendwas auf dem Herzen?
Ich habe nichts mehr auf dem Herzen. Ich bin wunschlos glücklich.
Das ist gut. Dann würde ich sagen, Christoph, vielen lieben Dank, dass du da warst, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du uns mal etwas durch die Welt der Autogentechnik geführt hast. Wenn ihr da draußen noch irgendwelche Fragen habt, irgendwas wissen wollt, noch mehr Infos braucht, meldet euch bei uns. Wir vermitteln den Kontakt zum Christoph. Und wer in Norddeutschland wohnt, hat die Möglichkeit, den Christoph dann auch mal persönlich kennenzulernen.
Auch von mir nochmal herzlichen Dank, Christoph, für deine Zeit, dass du uns ein bisschen Einblick in die Autogentechnik gegeben hast und auch in deinen Arbeitsalltag. Und ja, wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, immer gerne her damit. Wir vermitteln auch gerne den Kontakt. Und damit sind wir auch am Ende, Matthias.
Ich würde es auch sagen, Christoph, wir sehen uns die Tage.
Genau.
Und besten Dank für deine Zeit und schöne Grüße an deine Kollegen.
Richtig aus. Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Und ja, wie schon gesagt, auf jeden Fall gibt es noch ein Video von uns.
Wir sind gespannt.
Alles klar.
In dem Sinne, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, einfach schweißen, der Podcast. In dem Sinne nochmal vielen Dank an Christoph Detlefsen von der Firma Messer Cutting. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ciao.
Tschüss.
In der nächsten Folge geht's dann weiter mit Einfach schweißen. Gebt den beiden bis dahin liebend gerne Feedback zur aktuellen Folge oder zum Podcast an sich. Ihr habt Ideen, was dringend noch thematisiert werden soll? Raus damit! Schreibt ihnen einfach. Ihr erreicht die beiden über die Mailadresse einfachschweißen@gmx.de.